Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ja, hallo, hier ist das Tagesinfo von Radio Dreieckland. Heute waren wir ein bisschen dünn besetzt, nur Markus und Erich, nur zu zweit haben wir heute Meldungen zusammengestellt. Entsprechend gering ist auch die Anzahl. Eine kurze Übersicht gibt es trotzdem. Es geht am Anfang kurz um die Ausbruch. Die neue Nummer ist rausgekommen. In der Kurzmeldung geht es darum, unsere Themen danach. Einmal gab es heute ein Pressegespräch bei OB Böhme und Sozialdezernent See. Da ging es um die Unterbringung von Asylbewerbern und Bewerberinnen und Aussiedlern und Aussiedlerinnen und wie sich die Stadt das in Zukunft vorstellt. Danach geht es in dem Beitrag noch um den Prozess in Stuttgart-Stammheim, der gegen Ludgard Hornstein läuft. Da war heute wieder Prozesstag. Und in einem längeren Beitrag danach geht es dann noch um Hanf und das neue Drogengesetz, nicht? So in etwa doch.
Ja, mehr um Hanf als um das neue Drogengesetz.
Jetzt ist sie also raus, die neue Ausbruch. Die Nummer 12 ist erhältlich, wie immer, in allen guten Infoläden, zum Beispiel in Freiburg, in der Klarastraße 73, im Strandcafé, hier auf dem Kreta-Gelände in der Adlerstraße 12, im Jos-Fritz-Buchladen, ebenfalls im Grün, und in vielen Kneipen in Freiburg. Es ist ja auch enorm für die Zeitung geworben worden, durch Staatsschutz und Kriminalämter. Das hat Wirkung und macht zusätzlich interessant. Wir haben berichtet, am 23. Juli wurde der Infoladen von Landeskriminalamt und Bundeskriminalamt heimgesucht, eine Privatwohnung durchsucht und die Ausbruchnummern 6 und 7, aber zusätzlich auch 8, 9 und 10 mitgenommen. Ein Ermittlungsverfahren läuft wegen angeblicher Werbung für eine terroristische Vereinigung gegen Unbekannt. Das wegen Artikeln in der Nummer 6 und 7. Nun gibt es auch den Versuch einer Einschätzung und Kommentierung des Ganzen durch die Zeitungsmacherinnen selber. Dazu ein Auszug aus dem Editorial der neuen Nummer. Wir wissen ehrlich gesagt nicht genau, wer die Ausbruch alles liest, wer die Gelegenheit nutzt, die Ausbruch als Forum zu nutzen, wer mit ihr arbeitet, weiterdenkt und schließlich auch gut überlegt, was alles zu tun ist. Wir wussten das nicht so genau, aber die Zeitschrift wird gelesen. Und inzwischen haben wir auch schwarz auf weiß, dass es auch Lesekundige von Staats wegen gibt. Gewiss, sie lesen nicht nur, sie treiben auch andere Sachen. Tatsache ist, dass die Bullen ihr Archiv ergänzt haben. Im Infoladen, im Moment die Nummer 10 leider ausverkauft ist, aber anderswo noch zu beziehen, sehen wir mal großzügig über das kleine Malheur hinweg, dass sie doch wirklich von Februar bis Juli, also mehr als 5 Monate brauchten, um so eine kleine Zeitschrift zu lesen. Wir vermuten zwar, sie werden demnächst schneller lesen, wenn erst einmal das Interesse geweckt ist, der Appetit kommt beim Essen. Und wir sehen es auch nicht als extra uns erwiesene Ehre an, wenn sie nun mal hier aufkreuzen. Wir hatten ja selbst nicht damit gerechnet, dass sie um Freiburg einen großen Bogen machen würden. Und so, wie es anderen in den letzten Jahren immer mal wieder passierte, so war auch uns klar, dass uns dies auch passieren kann. Ihr Vorgehen zeigt, dass sie gleich alle Instanzen von oben bis unten eingespannt haben. Von den höchsten Vertretern der staatlichen Macht, dem neuen General in Karlsruhe hatten wir doch in Nummer 10 gleich einen längeren Artikel gewidmet, bis zu den grün berockten Türstehern, die Befehle ausführen und von nichts wissen. Auch das hat Tradition in Deutschland. Eine terminliche Voranmeldung wäre nun aber doch wünschenswert gewesen. Dann hätten wir auch noch ein Empfangskomitee auftreiben können. Und schließlich stehen sie volle 2 Stunden im Laden rum, kramen mit Plastikhandschuhen in Papieren. Auch das finden wir nicht die feine englische Art. Schließlich hat der Infoladen nicht deswegen geöffnet, damit die gesammelte Staatsvertretung dort ihre Sitzungen abhält. Aber nun mal abgesehen von derartigen Unhöflichkeiten, da bleibt doch klar, dass sie im Infoladen die Ausbruch suchten. Soweit das Zitat aus dem Vorwort in unserer Sache, heißt es diesmal, das Vorwort der Zeitschrift Ausbruch, ein Ausschnitt zur Einschätzung. Auch die neue Nummer dokumentiert Diskussionsbeiträge, beispielsweise zum neuen Ausländer- und Ausländerinnengesetz, zu Antje Vollmers Thesen über die Justiz in der BRD, Zur Entwicklung der revolutionären Linken hier seit 1986 beziehungsweise Anfang der 80er Jahre ein Diskussionspapier dazu, Beiträge auch zum baskischen Befreiungskampf und einiges mehr. Verkaufsstellen haben wir vorhin schon erwähnt. Fabrik Vorderhaus ist auch eine Verkaufsstelle in der Habsburger Straße 9 oder das Autonome Jugendzentrum in Kirchzarten. Redaktionsschluss ist diesmal erst der 21.09. Das ist also eine August-September-Doppelnummer und wahrscheinlich wird dann die nächste Ausbruch wohl im Oktober zu erwarten sein.
Das war die einzige Kurzmeldung im heutigen Donnerstagesinfo. Die Telefonnummer im Studio 1, wie immer, ist die 31028.
Those guys in the dream. One of those, you never find out what it means.
Beyond St. Weeds war das, die Freiburger Combo, bei einem Live-Auftritt im Autonomen Jugendzentrum in Waldkirch mit dem Lied No Dreams. Pressegespräch heute bei OB Böhme und Sozialdezernent See. Zu Kaffee, Mineralwasser und Säften wurde heute die Presse gebeten. Gut untergebracht war sie im Bilderzimmer des Freiburger Rathauses. Und das war auch das Thema der Zusammenkunft, Unterbringung. Allerdings nicht die von Presseleuten, sondern die von Flüchtlingen und Aussiedlern und Aussiedlerinnen in der Stadt. Denn das wird für die Stadtoberen anscheinend zum Problem. 80 Menschen, Asylbewerberinnen und Aussiedlerinnen kommen monatlich in Freiburg an. Und das wird für die 180.000 Einwohnerinnenstadt mit ihren Konsumhallen, Banken, Protzbauten, Nobelvillen in Günterstal und Herdern, mit ihren militärischen Einrichtungen zum Unterbringungsproblem. Keine Wohnung, kein Platz. Auch für Neuankömmlinge aus anderen Ländern. 2.900 sind es zurzeit in der Stadt. Davon 1650 Asylbewerber und Bewerberinnen und 1250 Aussiedler und Aussiedlerinnen. Bisher sind die Menschen an folgenden Orten untergebracht. Die Asylbewerberinnen in der Obdachlosenunterkunft Clara 100, Obdachlosenunterkunft Haslacher Straße, in stadteigenen Heimen, in Wohnungen der Siedlungsgemeinschaft und dem früheren Hedwigskrankenhaus. Die Aussiedler und Aussiedlerinnen sind untergebracht im staatlichen Übergangswohnheim Idinger Straße, dort 546 Menschen, mindestens 30 mehr als Plätze vorhanden sind. In einem neuen Übergangswohnheim in der Bissierstraße 362 Personen. Auch Aussiedler sind im früheren Hedwigskrankenhaus. In angemieteten Hotels und Pensionen und unter menschenunwürdigen Bedingungen in der provisorisch hergerichteten Mai-Bellinghausen-Halle. Dort 4 Quadratmeter Platz für eine Person. Diese Halle jedoch soll wieder frei werden. Doch die schlechte Unterbringung steht dabei erst an zweiter Stelle. Erstmal geht es ja darum, die Halle wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung zuzuführen. Also muss für die Menschen was anderes gefunden werden. Dazu Sozialdezernent See.
Für uns ist es ein nicht im Grunde auf Dauer tragbarer Zustand, dass wir Hallen nutzen. Sie wissen, dass wir die Mai-Bellinghausen-Halle zurzeit nutzen mit 80 Personen. Mal ganz abgesehen von der nicht sehr komfortablen Unterbringung für die Menschen, denn man muss natürlich bei diesem ganzen Zahlenspiel auch immer daran denken, dass es Leute sind, die im Grunde auf 4 Quadratmeter wohnen, und wir konnten uns ja dort überzeugen, in einem 16 Quadratmeter großen Zimmer mit 4 Personen, zum Teil noch über 3 Generationen hinweg, eine Situation, mit der man sich überhaupt nicht zufrieden geben darf, wenn man überhaupt noch ein bisschen auch von der menschlichen Seite aus in diesem Bereich tätig ist. Und wir möchten so schnell wie es geht diese Halle im Grunde auch räumen, um sie erstens den Nutzungen wieder zuzuführen, den bürgerschaftlichen, aber auch um die Menschen in eine bessere, wenn man so sagen kann, bessere Wohnsituation zu bringen. Dies wird sicher dann möglich sein, wenn es uns gelingt, diese Objekte, von denen ich sprach, jetzt anzumieten, sodass wir dann vielleicht eine Übergangslösung finden mit diesen Objekten und dann Ende des Jahres die 250 neuen Plätze haben in St. Georgen.
Was soll sie also sein, diese bessere Wohnsituation? Was sind die Pläne der Stadt? Sogenannte Behelfsbauten sind geplant, Behelfsbauten in derselben Art wie die in der Bissierstraße in Freiburg.
Die erste große Aktion, die jetzt im Grunde bereits in Arbeit ist, ist der Bau weiterer Behelfsbauten im Bereich Innere Elben in St. Georgen. Darüber wurde berichtet, noch vor der Sommerpause. Zurzeit wird daran gearbeitet, sodass wir hoffen, dass wir bis Ende dieses Jahres 250 weitere Plätze im Rahmen dieses Komplexes zur Verfügung haben.
Die Stadt hat es relativ leicht, sich einen sozialen Anstrich zu geben. Denn Tatsache ist, dass viel von der Problematik auf anderer Ebene erzeugt wird. Zum Beispiel kürzt die Landesregierung jetzt Kostenrückerstattungen für die Unterbringung von Menschen in Hotels und Pensionen von 70 auf 50 D-Mark täglich. 244 Menschen sind so zurzeit in Freiburg untergebracht. Ein anderer Widerspruch zwischen Stadt und Land Baden-Württemberg ist anzutreffen bei der Situation der albanischen Flüchtlinge auf dem Schauinsland. Wir hatten letzte Woche schon berichtet. Das Land Baden-Württemberg stellt sich nach wie vor gegen die Zuerkennung des Kontingent-Flüchtlingsstatuses für die Menschen, will sie nach wie vor in einzelne Asylverfahren hineinpressen. Die Städte und hier auch Freiburg dagegen vertreten zwar kaum vernehmbar, aber nach abermaliger Nachfrage eine etwas andere Position. Unterstützt die Stadt die Flüchtlinge bei ihrer Forderung nach Kontingentflüchtlingsstatus?
Ist alles so kompliziert, das wissen wir immer. Ja, also wir sind davon ausgegangen, dass es Kontingentflüchtlinge sind. Wir haben dieses akzeptiert. Insofern kann man sagen, würde wir Ihre Forderungen in dieser Richtung auch unterstützen, wenn sie es werden würden.
Das ist,
Das würden wir unterstützen. Das ist ganz klar, das ist eigentlich die ganz klare Aussage.
Nun wäre es Freiburg aber vielleicht doch möglich, die Situation auch der Menschen auf dem Schauinsland zu verbessern. Gibt es da konkrete Initiativen?
Wir können Ihnen leider jetzt nicht mehr sagen, als dass wir ja auch wie in Hamster im Rat in diesen Restriktionen selbst gefangen sind. Das darf man nicht, und jedes darf man nicht. Ich kenne doch das Beispiel, dass im letzten Sommer war das, junge Männer, die waren beim Erdbeerpflücken draußen in Sechsheim, da sind sie morgens um 4 abgeführt worden, weil sie das nicht dürfen. Ja, und übrigens ein Teil von denen landet dann nachher in Emmendingen, weil sie es gar nicht mehr aushalten menschlich. Das verstehe ich auch. Nachher ist es billiger, wenn sie in Emmendingen hocken und behandelt werden müssen.
Für Hungerlöhne, also Erdbeeren pflücken, als Alternative zur Einsperrung in die Psychiatrie. Nun, mehr hat sie dazu nicht zu sagen, die Stadt Freiburg. Die arme Stadt. 90 Millionen mindestens für den Bau eines überflüssigen KTS-Tempels, aber Obdachlosenheime, Behelfsbauten für die Unterbringung von Menschen. So kann das ja wohl nicht ganz stimmen mit den gebundenen Händen und dem Bild vom hilflosen Hamster im Käfig. Ein weiteres Problem. In der Nacht zum vorletzten Mittwoch, Brandanschlag auf eine Wohnbaracke des Obdachlosenheims in der Klarastraße. In die Baracke wurden 2 Molotow-Cocktails geschmissen. In ihr sind Asylbewerber untergebracht. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, da eine Familie, die durch die Geräusche aufgeschreckt wurde, einen Brand verhindern konnte. Das war aber auch nicht der erste Fall in Freiburg. Schon zuvor wurden in dem Heim in der Haslacher Straße mindestens 3 Anschläge verübt. Und die Unterbringung der Menschen in sogenannten Heimen und Behelfsbauten fördert meines Erachtens ihre Abwertung in Menschen zweiter Klasse. Und das wiederum liefert die Argumentation für diejenigen, die meinen, Menschen zweiter Klasse sind es wert, Ziel ihrer ausländerfeindlichen Angriffe zu werden. Heute war wieder Prozesstag in Stuttgart-Stammheim gegen Ludger Tornstein. Es gab einen Antrag, den Haftbefehl gegen sie aufzuheben oder wenigstens auszusetzen. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Luiti bleibt im Knast. Jetzt der Prozessbericht der Stuttgarter Prozessgruppe und anschließend daran noch ein paar Fragen. Der Bericht beginnt mit der Begründung für die Ablehnung des Antrags.
Das Urteil nämlich, welches wir in einigen Wochen vermutlich zu hören bekommen werden. Nach dem bisherigen Ergebnis der Hauptverhandlung sei Frau Hornstein, so ist in dem Senatsbeschluss zu lesen, dringend verdächtig, am 25. Juli 1986 gemeinschaftlich mit anderen in Immenstadt am Bodensee eine Sprengstoffexplosion in Dornier herbeigeführt zu haben. Die bereits rechtskräftig wegen diesen Anschlags Verurteilten und in der laufenden Hauptverhandlung als Zeugen gehörten Andrea Sievering, Rico Braus und Christian Kluth könnten diesen Tatverdacht nicht entkräften. Sie stehen, ich zitiere, dem Staat und seinem Apparat nach wie vor ablehnend gegenüber und fühlen sich mit der Angeklagten eng verbunden. Zitat Ende, Beschlussende. Wer diesen Staat ablehnt, dem glaubt man nicht, sondern der war's. Und wer Leuten verbunden ist, die es waren, der war auch dabei. Punkt. Mit diesem Beschluss segelt der 4. Strafsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart stur und ungeachtet des tatsächlichen Verlaufs der Verhandlung den Kurs, der ihm der Bundesgerichtshof am 12. November letzten Jahres vorgegeben hat. Der hatte festgestellt, dass Lüthis Diskussionsthemen, ihre Diskussionszusammenhänge, der Besitz linksradikaler Schriften, das gelegentliche sich Entziehen vor den Blicken der Observateure, ihre Bekanntschaft mit Rico, Andrea und Chris, sogenannte Lebenssachverhalte seien, die nicht nur ihre angebliche Mitgliedschaft in der RAF begründen sollen, sondern darüber hinaus ihre Anschlagsbeteiligung. Von Anfang an ging es der Verteidigung in der laufenden Hauptverhandlung darum, die bereits rechtskräftigen Urteile in allen Punkten anzufechten. Heute zum Beispiel wurde beantragt, Eva Haule, die erklärtermaßen bis zu ihrer Verhaftung am 2.8.86 Mitglied des aus der Illegalität herauskämpfenden Kollektivs RAF war, sowie den BKA-Präsidenten Zacher zu laden. die absurde Theorie der Bundesanwaltschaft soll destruiert werden, wonach die RAF eine gigantische Organisation aus mehreren Ebenen ist. Dass es sich hierbei lediglich um eine kriminalistisch nicht belegte reine Arbeitshypothese handelt, hatte Zacher zum Beispiel im Mai 1990 in einem Rundfunkinterview selbst und freimütig erklärt. Arbeitshypothese bedeutet, der nicht organisierte Widerstand wird zum Teil einer Organisation umgefabelt, damit er mit Hilfe des Paragraphen 129a als der Verstoß gegen ein Organisationsdelikt verfolgt werden kann. Dieser Antrag ist noch nicht beschieden, aber die erste Reaktion des Vorsitzenden Berroth lässt nichts Gutes ahnen. Er sei durch die Feststellungen des Bundesgerichtshofs gebunden, der die Ebenentheorie für bare Münze nimmt und Rico, Andrea, Chris und auch Lüthi zu Mitgliedern der Gesamtraff erklärt hat. Deren Aussagen, niemals der Raff wohl aber dem Widerstand angehört zu haben, fallen demgegenüber unter den Tisch. Null und nichtig. Sangier betreffend will ich an dieser Stelle nicht weiter auf die vorgelegten und zum Teil auch bereits abgelehnten Beweisanträge eingehen. Es handelt sich um die bekannten Verfahrenskomplexe und es ist eine Menge, was der Senat hier zu beraten und zu umschiffen hat, um die Ankläger nicht auflaufen zu lassen. Insofern ist die Spannung aus dem Verfahren nicht raus und die Herstellung der Öffentlichkeit nach wie vor notwendig. Heute waren erstmals unter 30 Leuten im Bunker. Das setzt dem Verurteilungswillen freilich keine Grenzen. Der Bär, den uns der Staatsschutz hier aufbinden will. Die Dangier-Aktion selbst war, ich sag mal, professionelle, vorsichtige und saubere Arbeit. Es wurden am Detonationsort keine Spuren gefunden, die einen Ermittlungsansatz geboten hätten. Und nun dies. Chris wurde am 16.07.86 morgens um 2 in Düsseldorf, wo er wohnte, kontrolliert. Bei ihm wurde eine von Rico handschriftlich festgehaltene Parole gefunden. Die beiden, die ja ansonsten zu einer so vorsichtigen Gruppe gehören sollen, verwenden die Parole 8 Tage später im Bekennerschreiben zum Anschlag. Das sollen wir glauben. Anderes Beispiel, am 18.07. zwischen 2 und 6 Uhr morgens wird das spätere Bombenauto in Konstanz geklaut. Am gleichen Tag, morgens um 7, werden die Fahrzeugpapiere in dem Bodenseeort Uhldingen gefunden. Und jetzt kommt's wieder. 3 Tage später, am 21.07.86, fährt Andrea Sievering mit dem geklauten Auto wieder nach Uhldingen, und zwar ohne die Kennzeichen zu entfernen, und mietet sich mit einem Begleiter in einer Ferienwohnung ein. Wollte Andrea verhaftet werden? Aber wozu wurde dann am Anschlagsort selbst jegliche Spur vermieden? Nur eines wird klar in diesem Verfahren. Um Klarheit und Aufklärung geht es im politischen Strafprozess nicht, sondern um die Verurteilung von Widerstand, von radikaler Politik und radikalem Denken, egal wie. Besucht den Prozess. Am Donnerstag, 30.08. geht es weiter, danach wieder am Donnerstag, 6.09. Und kommt zur Veranstaltung mit Ingrid Strobel und der Prozessgruppe für Fritz Storim und anderen am 7.09. Freitag nach Stuttgart ins DGB-Haus. Stammheim, es reicht. So heißt die Veranstaltung.
Anschließend an diesen Bericht wollte ich wissen, ob es denn neben dieser Unschuldsargumentation, also Luiti war an diesem Anschlag nicht beteiligt, auch Punkte in diesem Prozess gibt, die eine Rolle spielen, was jetzt politische Inhalte betrifft, sei es bei den Zeugen, als auch draußen bei den Unterstützergruppen.
Also ich würde dazu sagen, dass wir nicht einen Schwerpunkt auf Unschuld legen, sondern auf den Nachweis der Unschuld, sondern dass es uns darum geht, die Funktion dieser Verfahren, dieser Verhaftung, dieser langen Haftstrafen zu zeigen. Ja. Und um an diese Funktion dran zu kommen, um darüber eine Aufklärung betreiben zu können, dass es sich nämlich tatsächlich um Bekämpfung von Widerstand handelt, ja, ist es notwendig, die Vorgehensweise des Staatsschutzes offenzulegen. Ne? Und das führt eben dazu, dass tatsächlich gesagt werden kann, es sind reine Konstruktionen, die da in Anschlag gebracht werden, um zu Urteilen zu kommen.
Auch im Anschluss an die stattfindende Veranstaltung, die eben auch schon angekündigt worden ist am 7. September, soll es um verschiedene Themen aus dem Bereich der politischen Entwicklung seit 1986 gehen. Dies jedoch dann in Arbeitsgruppen am Samstag, den 8.9.
Noch ein Wort dann zu der Veranstaltung zu sagen, die am Freitag stattfinden wird. Am Freitagabend soll eine große Veranstaltung werden mit ein paar hundert Leuten. Wir gehen davon aus, die Erfahrung lehrt es aus, auch, dass dort eine Diskussion kaum wirklich möglich sein wird und haben deshalb eine Fortsetzung organisiert, nämlich am Samstag morgens ab 11 Uhr in Arbeitsgruppen. Ne, eine dieser Arbeitsgruppen heißt Front, wo ist sie geblieben? Ne, und hat natürlich zum Inhalt tatsächlich die Frage, was ist mit dieser Diskussion geworden?
Wie hat sich das weiterentwickelt?
Und wie geht das jetzt weiter? Ja.
Soweit dazu. Am 30. August, also nächster Prozesstag gegen Ludgard Hornstein in Stuttgart-Stammheim. Wir melden uns dann wieder.
Ja, hier ist immer noch Radio Dreigland mit dem Donnerstagesinfo. Derzeit kursiert im Bundesdeutschen Bundestag der Entwurf eines sogenannten Anti-Drogengesetzes, der von Bayern und Baden-Württemberg ausgegangen ist und im Bundesrat durchgekommen ist. Inhalt des Entwurfs ist nicht etwa die Aufnahme von Alkohol und Tabak und mehr Medikamenten in die Liste der sogenannten Drogen oder gar eine Liberalisierung oder Legalisierung von Drogen. Nein, der Gesetzentwurf soll einmal eine Kontrolle des Staates über einen von ihm bisher kaum erfassten Lebensbereich der Menschen ermöglichen und andererseits unter dem Deckmantel Droge den Bullenschnüffelstaat noch ein bisschen perfekter machen. Durch Löcherung von Brief- und Telefongeheimnis, V-Leute, Kronzeugen, international operierende sogenannte verdeckte Ermittler, Ausbau des BKA und so weiter. Das sind die Stichworte. Das Gesetz soll auch die Möglichkeit eröffnen, dass der Staat die Gewinne aus dem Drogengeschäft absahnen kann, gewissermaßen die Plünderung der letzten einheimischen Finanzressourcen unter Umgehung noch geltender Grundrechte. Aber wenn die Drogen nur richtig dämonisiert werden, lässt sich auch hier das Volk so richtig verarschen. Marco Taradas, Mitbegründer der italienischen Anti-Verbotsbewegung, Mitglied des Europaparlaments, heute in der Taz, Zitat: Die derzeit mit und um die Drogen betriebene Politik hat ein soziales Phänomen konstruiert, das man Drogen nennt. Die verschiedenen Rauschgifte, er meint offensichtlich Rauschmittel, selbst erzeugen dabei weder Kriminalität noch Gewalt, Korruption oder Geldwäscherei, keine Kriege und keine Attentate. All dies entsteht erst durch die Droge als Produkt einer bestimmten Politik. Zitat Ende. Anstatt der Droge als Vehikel der Politik wollen wir uns heute einer sogenannten Droge selbst zuwenden, dem Hanf. Der Hanf war über 10.000 Jahre lang eine der bedeutendsten Kulturpflanzen der Menschheit und ist seit Anfang dieses Jahrhunderts verboten. Seit dem Marijuana Tax Act vom 2. September 1937 wird er als Mörderkraut weltweit verfolgt. Dazu nach der Musik zur Einstimmung. Thank you. Cannabis sativa L wird's genannt, wobei sativa für angebaut, kultiviert steht und L für Linnaeus, den schwedischen Naturforscher und Begründer der sogenannten modernen Botanik. Doch damit ist die wissenschaftliche Exaktheit schon fast am Ende. Die botanische Systematik, der Zellaufbau, die Ökologie der Hanfpflanze sind nie eindeutig geklärt worden. Linnaeus hat der Sativa eine zweite Art, Cannabis indica, hinzugefügt, was für über 200 Jahre zur Annahme von zwei Sorten Hanf geführt hat, von denen nur dem indischen Hanf eine geistige Wirkung zugesprochen worden ist. Neuerdings erst geht man von einer Spezies aus, deren unterschiedliche Wirkungen klimabedingt sind. Einigkeit herrscht darüber, dass es sich beim Hanf neben dem Getreide um die älteste Kulturpflanze überhaupt handeln muss. Cannabis ist eine Pionierpflanze, wo ein Samenkorn hinfällt und etwas Wasser und Sonne bekommt, wächst es und entwickelt erstaunliche Anpassungsfähigkeiten. Diese Überlebenskunst, die sich in der französischen Bezeichnung der schlaue Hanf, auf Französisch natürlich, niedergeschlagen hat, führte zur Verbreitung der Pflanze in alle gemäßigten und tropischen Gegenden des Planeten. Wie genau nomadische Jungsteinzeitmenschen vor etwa 12.000 Jahren auf den Hanf kamen, kann nur vermutet werden. Vielleicht entdeckte jemand die kräftigen Fasern eines umgeknickten, verrotteten Hanfstammes und machte daraus ein Seil oder die fetten, prächtigen Samen, die eigentlich Früchte der Pflanze wurden, als Nahrung ausprobiert und für gut befunden. Für die dritte Variante, ein Jungsteinzeitmensch aß von den sattgrünen Blättern und fand sich kurz darauf in euphorischer Stimmung wieder. Für diese Variante spricht die erste schriftliche Erwähnung des Hanfs im Jahr 2737 vor unserer Zeitrechnung, empfahl der chinesische Kaiser Shen Nong Hanf als Heilmittel gegen Malaria, Beriberi, Vitamin-B-Mangel, Rheuma, Geistesabwesenheit und sogenanntes Frauenleiden. Die Pflanze gestatte es, den Geist eine Zeit reisen zu lassen und gewähre göttliche Transzendenz. Im Pen Zhao, dem ältesten Arzneibuch der Welt, heißt es, nimmt man sie, die Blüten des Hanfs, eine längere Zeit hinweg, wird man befähigt, mit den Geistern zu sprechen und der Körper wird leicht. Schon 6500 vor unserer Zeitrechnung soll der Hanf in China als göttliches Kraut verehrt worden sein. Die Fischer und Jäger der Yangshao-Zeit kannten keine Schrift und gaben Überlieferungen weiter, indem sie Hanfseile auf besondere Art verknoteten. Im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung entwickelten die Chinesen die Kunst des Papierherstellens aus Hanf. Diese Technik in den islamischen Ländern gab es erst 800, in Europa erst 1200 Jahre später. Hanfpapier wird von einigen Forschern als einer der Hauptgründe für den großen wissenschaftlichen und kulturellen Vorsprung des alten China angesehen. Bis Ende des 19. Jahrhunderts bestand 75% des in der Welt hergestellten Papiers aus Hanf, von den chinesischen Medizinbüchern über die Gutenberg-Bibel bis zu den Geldscheinen. Die Cannabis-Verehrung der Chinesen scheint selbstverständlich, wenn man die universale Verwendung der Pflanze betrachtet. Die Wurzeln wurden zerstoßen und äußerlich bei Knochenbrüchen und chirurgischen Eingriffen angewendet, die Stängel zu Textilfasern, Seilen, Papier verarbeitet, die Blätter und Blüten dienten als Medizin und Droge, die Samen als Nahrungsmittel und Öllieferant. Bis 1870 Rockefeller kostenlos Petroleumlampen unters Volk streute, war Hanfsamenöl der am zweithäufigsten verbrauchte Lampenbrennstoff in Amerika. Die Nachbarn der Chinesen brachten durch Handel und Völkerwanderung die Hanfkultur nach Indien bis ins Mittelmeergebiet. Sie beteten Pflanzen und Tieren an, ihre Mythologie, in denen Cannabis eine wichtige Rolle spielte, wurde zur Basis des Hinduismus. Ob es sich bei dem Kraut des Lebens der Babylonier oder bei dem in zahlreichen Kulturen auftauchenden Lebensbaum um Hanf handelt, ist nicht definitiv gesichert. Erst detaillierte Berichte über die Hanfdampfberauschung liefert 450 vor unserer Zeitrechnung Herodot in seinen Aufzeichnungen über das wilde Reitervolk der Skythen. Auch der Gott wohlgefällige Duft, den die Bibel König Salomon in den Mund legt, entströmt dem Hanf, was die katholische Kirche nicht hinderte, über Jahrhunderte nicht nur das Hanfpapier, nämlich die Bücher, sondern auch den Dampf, das Hexenkraut, zu verfolgen. An die Herkunft des christlichen Kults aus den hanfbefeuerten Religionen des Nahen Ostens erinnert mittlerweile nur noch die Nase. Das bis heute als Weihrauch verwendete Olibanum enthält den psychoaktiven Hanfwirkstoff THC. Auch die Griechen trieben ihre Schamanen mit Cannabis an. Der Hanfdampf aus der Erdspalte ließ aus dem rasanten Mund der Pythia die Götter sprechen. Die tragischen Hanffeuer inspirierten die Orakel in Delphi und anderswo. Ob auf dem Dach der Welt oder in Kleinasien, in Indien, Afrika oder im Mecklenburgischen, wo Hanf in Gräbern aus dem 5. Jahrhundert gefunden wurde, für 2/3 der Menschheit stellte die Pflanze über tausende von Jahren das körperliche und geistige Überlebensmittel Nummer 1 dar. Siddhartha benutzte und aß, so erzählt eine Legende, 6 Jahre lang nichts anderes als Hanf und Samen, um Buddha zu werden. Der Hanfsame enthält die 8 essentiellen Aminosäuren und wird in der Computerrangliste der gehaltsreichsten Früchte nur von der Sojabohne, die ein Protein mehr hat, geschlagen. Er ist aber um ein Vielfaches billiger. Die Encyclopaedia Britannica, der zufolge der Buddha im Alter von etwa 65 Jahren an einer Überdosis magischer Pilze verschieden sein soll, weist darauf hin, dass mindestens die Hälfte des in der Geschichte Leinen genannten Materials aus Hanf hergestellt wurde. Bis zur letzten Jahrhundertwende bestanden 80% aller Textilien aus Hanf. Ebenso bis 1937 80% aller Seile und Zwirnwaren. Ja, und was hat den Hanf abgelöst? Die petrochemischen Fasern der IG Farben. Die haben den Hanf abgelöst, und zwar... Hanf in der Neuen Welt. Das erste Marihuana-Gesetz der Neuen Welt erging 1619 in Virginia und befahl allen Farmern den Anbau von Cannabis. Auch in Massachusetts und Connecticut bestand ab 1632 Hanfzwang und von da an konnten die Farmer fast 200 Jahre lang ihre Steuern in Form von Cannabis entrichten. Als große Förderer taten sich George Washington und Thomas Jefferson hervor, die es auch hinter ihrem Haus anbauen ließen. Ob die Staatsgründung den hanfigen Einfällen Washingtons geschuldet ist, muss indes genau offen bleiben, wie die spannende Frage, ob Hannibal auf die Zerstörung des eroberten Rom nach 3 Tagen Dauerturn verzichtete. Aber darum geht es auch nicht. Unser Zickzackkurs durch 12.000 Jahre Hanfgeschichte und ihre religiösen, lebensmitteltechnischen und militärischen Aspekte soll die Vielschichtigkeit andeuten, mit der die Menschenkultur in diese Pflanze verstrickt ist. Eine Alltäglichkeit, die bis zur Revolution der petrochemischen und pharmazeutischen Industrie offensichtlich war. 30 Millionen Marihuana-Raucher zählt die Enzyklopädie Britannica in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts, vornehmlich in der östlichen sogenannten Hemisphäre. Dazu kommen noch diejenigen, die ihr Cannabis aus der Apotheke bezogen. Zwischen 1842 und 1890 liegen Cannabis-Extrakte in der US-Rangliste der meist verschriebenen Medikamente auf den Plätzen 2 und 3. Indien exportierte 1865 über 3000 Tonnen Marihuana nach Europa. Was der Bauer als Kraut oder Knaster, der feine Herr als Orient-Tabak rauchte, überall im 18. und 19. Jahrhundert ist Hanf im Spiel. Gegen Krämpfe aller Art, Husten, Asthma, Migräne, Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, als leichtes Opium und Ersatzstoff für das Opiat Morphin. Als solches wurde Cannabis um 1900 von einem Mittelchen verdrängt, das die Firma Bayer als garantiert nicht süchtig machend auf den Markt brachte: Heroin. Wie Aspirin hatte es den Vorteil, spezifischer kalkulierbar zu sein als das Universalmittel Hanf. Am 14. Oktober 1916 veröffentlichte das amerikanische Landwirtschaftsministerium ein Bulletin über Hanfwerk als Material zur Papierherstellung. Die Agrarwissenschaftler hatten errechnet, dass 1 Hektar Hanf, der als einjährige Pflanze bis zu 6 Meter hoch wächst, jährlich zu Pulpe, Papierbrei verarbeitet, dieselbe Menge Papier ergibt wie 4,1 Hektar Wald. Voraussetzung für diese extreme Verbilligung der Papierherstellung sei, so das Department of Agriculture, eine moderne Technik, die das Abziehen der Hanffasern erleichtert. Für ihren Versuch hatten die fleißigen Forscher noch, wie die Chinesen, von Hand gestrippt. Das Neuartige war, dass sie das Papier nicht aus den Fasern gewannen, sondern aus dem übrig gebliebenen Werk, dem Abfall, und dass zur Herstellung nur 1/5 der Chemikalien gebraucht wurde, wie bei der mittlerweile üblichen Papierproduktion aus Holz. Da es eine Maschine, die diese sensationelle Entdeckung nutzbar machen konnte, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht gab, sie stellte technisch kein großes Problem dar, blieb das Bulletin Nummer 404 fürs Erste folgenlos. Dennoch dürften es von seinen Adressaten Personen, die an einer ökonomischen Papierherstellung interessiert sind, besonders Print and Book Paper Manufacturers, aufmerksam gelesen worden sein, speziell von der Paper Manufacturing Division des William Randolph Hearst, der über enormen Waldbesitz und einen Pressekonzern verfügte, sowie den Herrn des Chemiekonzerns DuPont, der die Sulfide für die Papierherstellung aus Holzpulver produzierte. Weil gesunde Arbeitskräfte in den Kolonien profitabler als brutaler Raubbau schienen, setzten die Briten 1893 eine indische Hanfdrogenkommission ins Werk, die vor Ort die Gefährlichkeit des Volksvergnügens Ganja empirisch untersuchen sollte. Inwieweit die verrückten Haschischrauchenden oder essenden Dichter des 19. Jahrhunderts zu dem Gerücht beigetragen haben, dass Hanfgebrauch direkt in den Wahnsinn führe, lässt sich nicht ermitteln. Zum Mythos Haschisch in diversen Weltausstellungen dieser Zeit in einem Erlebnisraum vertreten, nämlich in dem Rauchsalon, gehörte auch seine Gefährlichkeit. In einem Brief an Baudelaire schrieb Gustave Flaubert: Nach dieser Art Drogen habe ich schon immer eine große Lust verspürt. Ich besitze sogar sehr gutes vom Apotheker Gastinel gemischtes Haschisch. Der britischen Hanfkommission schien kein Argument für das Verbot von Ganja überzeugend. In ihrem Bericht notierte sie sogar den Verdacht, dass der Angriff auf die Hanfdrogen nur gestartet wurde, um an ihrer Stelle europäischen Schnaps verkaufen zu können. In Reaktion auf dieses Ergebnis schrieb der Zeichner Wörtsley seinem Freund Oscar Wilde: Ich hatte mich immer darüber gefreut, etwas Gefährliches zu tun, und muss nun mit Bestürzung feststellen, mich auch in diesem Punkt nicht vom gesunden Volk zu unterscheiden. Come on, everybody, and let's get together tonight. Die gesunden Inder waren offenbar gute Arbeiter. Sie durften weiter rauchen, wie auch die Minenarbeiter im Burenland Südafrika, das den Hanf 1911 verbot. Nicht, wie schon immer in der Geschichte der wirkungslosen Hanfverbote, wegen seiner Wirkung, sondern wegen der Personengruppe, die ihn rauchte. Was der katholischen Kirche die Sekten das war, für das Königreich Ägypten und die Türkei, die mit den Buren die Anti-Hanf-Front anführten, die aufsässige Bevölkerung. So gelangte der Hanf in die Vertragswerke der wegen Opium, Heroin, Kokain 1925 einberufenen Opiumkonferenz des Völkerbundes und wurde nach einer Kampfabstimmung knapp 9-7 verboten. Das Deutsche Reich stimmte, nachdem Ägypten zugesichert hatte, keine Importbeschränkungen für Heroin zu erlassen, für das Verbot und übernahm es 1929 in sein Opiumgesetz. Soweit mal unser Beitrag zum Thema Hanf. Die meisten Verurteilungen heutzutage erfolgen für Mengen unter 5 Gramm, denn so die verschiedenen Innenminister, auch der sogenannte kleine Kiffer sei kriminell. Doch der schlaue Hanf lässt sich von solch über 12.000 Jahre kulturresistenten Primatenhirn nicht überlisten. Aus Amerika meldet die nationale Organisation für die Reform der Marihuana-Gesetze für 1985, also von vor 5 Jahren, eine Ernte im Marktwert von 18,6 Milliarden Dollar. Wie es scheint, ist Hanf auf dem Wege zu werden, das zu werden, was er war, nämlich eine der schönsten Hauptsachen der Welt. Und die dürften sich auch in Zukunft nicht durch solche Aktionen wie vor 10 Jahren austreiben lassen, wie folgende Platte.
Was kommt nach dem Meinungsmonopol?
Wir wissen natürlich auch, dass also im Moment ein Riesenrun losgeht, der Westmedien, und zwar der großen Monopole. Springer ist vor 2 Tagen mit einem riesen Lastwagenkonvoi über die Grenze, um Einzelhändler aufzukaufen.
Das war so etwas wie Freiheit und Demokratie.
Von Taz nach Faz, bürgerliche Öffentlichkeit hat die sogenannte Wiedervereinigung medial mit inszeniert, begleitet, unterstützt.
Sie haben Zeitungen und Druckereien, um uns zu bekämpfen und mundtot zu machen. Ihre Stahl.
Hey, Leute, die 70er sind da.
Gesellschaftliche Widersprüche werden in der Medienlandschaft von öffentlich-rechtlich nach Kommerz ausgeklammert. Dennoch, es gibt sie noch, die linken Medienprojekte. Radio Dreieckland ist eins von ihnen. Als freies Radio mit einer nicht kommerziellen Basis versuchen wir, gesellschaftlich unterdrückte Interessen wahrnehmbar zu machen, Zusammenhänge zu entfalten, ein Medium zu sein, das eingreift in gesellschaftliche Prozesse.
Sprachrohr, Sprachrohr der Massen.
Auch ein freies Radio benötigt Geld. Geld, um den laufenden Sendebetrieb aufrechterhalten zu können. Dieses Geld kommt ausschließlich von den Mitgliedern des Freundeskreises Radio Dreieckland. Immer noch benötigt der Freundeskreis Radio Dreieckland dringend neue Mitglieder, Freundinnen, die dazu beitragen, dass dieses Radio als Medium der Gegenöffentlichkeit weiterhin existiert. Alle die, die es noch nie wollten oder schon immer wollten oder noch nicht genau wussten, ergreift jetzt die Gelegenheit und tretet ein in den Freundeskreis Radio Dreieckland. Was kostet das? Für Nichtverdienende kostet es 40 D-Mark jährlich, für Verdienende 80 D-Mark und es gibt auch noch die Möglichkeit, als Gruppen, zum Beispiel als WG oder als Fachschaft, Mitglied des Freundeskreises zu werden für 120 D-Mark im Jahr. Wie tretet ihr in den Freundeskreis ein? Nun, das ist auch ganz einfach. Ihr ruft entweder bei uns im Studio an unter der Telefonnummer 0761 für Freiburg und 31028 für das Studio 0761 31028 oder ihr schreibt an den Freundeskreis Radio Dreieckland Aderstraße 12 in Freiburg. Übrigens, wer vor dem 8. September Mitglied wird, erhält kostenlos ein Probeabo von verschiedenen linken Zeitschriften und nimmt zusätzlich an einer Verlosung von 50 konkret Jahresabos teil.
So, hier ist immer noch das Donnerstagesinfo aus dem Jingle. Gehen wir jetzt hinterher hier raus. Ihr wisst ja, Mitglieder werden könnt ihr immer noch. Ganz kostenfrei, wie aber nicht geistesfrei. Noch ein Veranstaltungshinweis für heute.
Ja, heute Abend um 20 Uhr veranstaltet die Bürgerinitiative gegen das Kongresszentrum um 20 Uhr ein öffentliches Plenum, wo über weitere Schritte der KTS-Gegner und Gegnerinnen diskutiert werden soll. Die Veranstaltung, dieses öffentliche Plenum, findet statt im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54, heute um 20 Uhr. Und das Zweite ist noch, wir gratulieren Maria Männer in der Angeliusstraße 16 zu ihrem 84. Geburtstag heute.
Sie verfolgen die Fliege an der Wand. Sie testen die ganze Dehnbarkeit des Kaugummis. Ihnen fällt der Himmel auf den Kopf. Da hören Sie...
Rein die Jacke, raus aus dem Haus, auf zum Greta-Gelände. Zum Hoffest von Radio Dreieckland in die Adlerstraße 12. Samstag, den 8. September.
Ab 15.30 Uhr.
Mit Live-Musik
von Blechschaden
und dem wahren Helmut.
Kaffee und Kuchen.
Spiel und Spaß.
Kebab und Getränken.
Ab 18 Uhr haben wir zwei Konferenziers,
die euch durchs Abendprogramm führen.
Außer vielen Überraschungen, es spielen Hans Samba und die Außerrhythmischen.
Chilenische Rockmusik.
Zigeuner-Jazz. Take 4.
Und dann gibt es die große Radio Dreieckland-Verlosung. Wer bis zum 8. September in den Freundeskreis Radio Dreieckland eintritt, nimmt daran teil.
Dritter Preis, 50 konkret Jahresabos. Und sollte es... Kein Grund zur Panik.
Das Fest findet dann einfach zwei Wochen später, nämlich am 22. September, statt. September Radio Dreieckland Hoffest auf dem Greta-Gelände Adlerstraße 12 ab 15.30 Uhr. Nicht vergessen, Samstag, der 8. September, Adlerstraße 12.
Der Spot zum RDL-Hoffest hat den Schlusspunkt gesetzt hinter eine Stunde Nachrichten und Musik. Das war's.
Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.